Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsInvestorInnen-Podcast. Es gibt einige Änderungen finanzieller Natur, die ja vor allen Dingen Familien betreffen. Und über die wollen wir einmal reden, was 2024 da alles Neues auf euch zugekommen ist oder noch zukommt. Marielle, du hast eine Aufstellung gemacht und wirst uns da heute einmal ein bisschen durchführen.
Genau, und ein paar Fragen beantworten, die du mir stellst, weil du bist ja, was Steuern und finanzielle Themen angeht, die so bürokratisch sind, nicht ganz so fit. Und deshalb, glaube ich, kannst du genau die Fragen stellen, die sich wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen vielleicht stellen. Und ich versuche, alles zu erklären.
Ja, machen wir so. Mit was geht's denn los?
Also zuerst mal geht's ganz einfach los, und zwar mit dem Kinderzuschlag. Die Kindergrundsicherung wird ja noch mindestens ein Jahr auf sich warten lassen. Deshalb wurde jetzt erstmal der Kinderzuschlag erhöht. Und zwar steigt er jetzt von maximal 250 auf maximal 292 Euro. Warum? Weil das immer individuell berechnet wird, wie viel man denn genau bekommt, beziehungsweise wie hoch der Bedarf ist. Und maximal kann man da jetzt eben 292 Euro pro Kind on top bekommen.
Das ist ja ganz schön. Weißt du, ob das eine Inflationsanpassung ist oder ob das darüber hinausgeht?
Ich habe jetzt nicht ausgerechnet. Wenn wir vorher 250 Euro hatten, dann, also ich weiß jetzt nicht, was die durchschnittliche Inflation letztes Jahr am Ende war, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als das.
Okay.
Weißt du, weil 10%, also was hatten wir denn für eine Inflation letztes Jahr? 10%?
Nein.
Weniger?
Nein. Viel weniger, Marielle. Viel, viel, viel weniger.
Ja, dann ist es auch viel, viel mehr, weil 10% wären ja 25 Euro.
5,9% hatten wir.
Ja, guck mal, dann wären das ja eine Inflationsanpassung, wären ja dann nur ungefähr 10, 12 Euro gewesen. Also ist schon deutlich mehr.
Okay, sehr schön. Willst du noch ganz kurz erklären, wann es den Kinderzuschlag gibt?
Naja, Kinderzuschlag gibt es für die Eltern, die eben geringes Einkommen haben. Also man kann als Hausnummer sagen, wer wohngeldberechtigt ist, ist auch meistens kinderzuschlagsberechtigt. Aber das wird tatsächlich immer individuell berechnet, auch abhängig davon, wo man lebt zum Beispiel, wie hoch die Kosten sind. Also man muss da ziemlich viel an Unterlagen einreichen. Deshalb soll es ja auch die Kindergrundsicherung geben, damit das nicht mehr ganz so bürokratisch und aufwendig ist. Der Kinderzuschlag wird auch immer nur für 6 Monate bewilligt. Also man muss quasi alle 6 Monate wieder die Berechtigung nachweisen und quasi sagen, okay, ist immer noch so oder es hat sich insofern geändert und es wird dann neu berechnet. Genau, also das ist schon ein bisschen komplexer und man kann auch wirklich nicht sagen, wie viel man genau bekommt. Wenn man quasi in einer Region wohnt, die sehr günstig ist zum Leben, dann ist der Betrag auch geringer, den man quasi haben muss, um oder haben darf maximal, um das zu bekommen. Aber die Höhe ist auch nicht so hoch. Weißt du, wie ich meine?
Hm.
Und wenn man jetzt in einer teuren Gegend wohnt, wenn man jetzt in Frankfurt wohnt, dann kann man mehr verdienen, um noch kinderzuschlagsberechtigt zu sein, weil die Kosten eben höher sind und vermutlich hat man auch einen höheren Zielbetrag.
Okay. Was hat das mit dem Kinderfreibetrag auf sich?
Na, der Kinderfreibetrag, der betrifft jetzt nicht nur diejenigen, die nicht so viel verdienen, sondern der betrifft alle Eltern. Man hat ja pro Kind einen Kinderfreibetrag, den man bei der Steuer angerechnet bekommt. Und der steigt jetzt um 588 Euro und liegt 2024 bei 6.612 Euro. Das heißt, jeder, der Eltern ist, kann quasi 6.612 Euro im Jahr verdienen, ohne darauf Steuern zu zahlen. Ja, also das erhöht quasi den Grundfreibetrag, den man sowieso hat. Der steigt übrigens auch, der steigt auf 11.604 Euro. Das heißt, Menschen, die keine Kinder haben, haben einfach diesen Grundfreibetrag von 11.604 Euro. Und wenn man ein Kind hat, dann bekommt man eben pro Kind 6.612 Euro hinzu, die man.
Okay, also das heißt, wenn man jetzt ein Kind hätte, ja, dann hätte man jetzt 18.216 Euro steuerfrei pro Jahr.
Wenn du das jetzt addiert hast, ja, genau.
Okay.
Aber du musst halt auch bedenken, das gilt für beide zusammen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht verheiratet ist und sich getrennt veranlagt, dann kriegt jeder einen halben Kinderfreibetrag.
Mhm. Aber der Grundbetrag bleibt der gleiche, ne?
Genau, der Grundfreibetrag, der ist für jeden persönlich. Ja? Okay. Den hat übrigens auch das Kind. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig für diejenigen, die sich mit Geldanlage fürs Kind beschäftigen. Ja? Also Da ist ja auch so, dass wenn die Dividendeneinnahmen haben oder Aktiengewinne oder so, wenn die jetzt mehr als ab jetzt 11.604 Euro hätten, das Kind, dann muss es auch selbst schon Steuern darauf zahlen. Und wenn man da eben drunter ist, dann macht es auch Sinn, wenn man über dem Steuerfreibetrag für die Kapitalerträge ist, macht es eben Sinn, sich dann auch entsprechend freistellen zu lassen, weil ein Kind dann ja auch keine Kapitalertragssteuer zahlen muss, nicht nur bis 1.000 Euro, sondern eben bis 11.604 Euro. Also es gilt für jeden einzelnen Menschen, jedes Familienmitglied hat diesen Grundfreibetrag.
Genau, weil jeder hat ja auch eine Steueridentifikationsnummer.
Ganz genau. Und wenn der Kinderfreibetrag jetzt eben steigt, ist das eine Entlastung für die Eltern. Ja, also das ist dann quasi eine Sache, dass man sagt, Menschen, die Kinder haben, sollen weniger Steuern zahlen, als diejenigen, die keine Kinder haben.
Ja, sie haben ja auch mehr Ausgaben.
Genau, ja.
Ne, also abgesehen erstmal von den alltäglichen Dingen kommen ja auch sowas wie Kita und so weiter hinzu. Also die
Aber
Ausgaben steigen
dafür
ja
gibt es
schon, da
ja
hast du ja
auch,
schon eine Mehrbelastung.
ja, aber dafür gibt es ja auch nochmal einen Freibetrag, ja? Also für Ausbildungs- und Betreuungskosten gibt es auch noch einen Freibetrag, den man zusätzlich noch hat. Der wurde jetzt, glaube ich, nicht erhöht. Das habe ich zumindest nicht gesehen. Und da kannst du 2/3 der Betreuungskosten zum Beispiel ansetzen. Also nicht den kompletten Betrag, aber im Rahmen von diesem Freibetrag kannst du die Sachen schon auch mit ansetzen. Aber der Kinderfreibetrag selbst ist, glaube ich, eher zu sehen für so andere zusätzliche Kosten, die durchs Kind entstehen, gell? Und auch dafür, dass man sagt, na ja, man hat ja auch einen Verlust, dass man weniger in eine Rentenkasse zum Beispiel einzahlt und so weiter und dass einfach mehr Geld zur Verfügung ist, um auch sich um die eigene Vorsorge auch kümmern zu können.
Okay. So, und jetzt steigt auch noch was, wenn man getrennt lebt.
Genau, weil der Kinderfreibetrag, habe ich ja schon gesagt, bringt immer was, egal in welcher Konstellation ihr lebt. Aber wenn ihr jetzt zu den Familien gehört, die nicht mehr zusammenleben, die Eltern, dann ist das Thema Unterhalt für euch wahrscheinlich auch relevant. Und beim Unterhalt gibt es jetzt zwei Dinge. Zum einen steigt der Mindestunterhalt. Das heißt, wenn einer von beiden Unterhaltszahlungen leisten muss an den anderen Elternteil für die Kinder, dann steigen diese Beträge jetzt 2024. Und damit steigt auch der Unterhaltsvorschuss. Denn das Jugendamt zahlt ja, wenn jetzt ein Elternteil die Verantwortung fürs Kind hat und das andere Elternteil hat aber vielleicht kein Einkommen oder hat aus anderen Gründen keine Möglichkeit, den Unterhalt zu zahlen, dann oder halt ein zu geringes Einkommen, dann zahlt das Jugendamt Unterhaltsvorschuss. Das sind natürlich geringere Beträge, aber es ist immerhin etwas. Und auch da steigen eben jetzt die Beträge in diesem Jahr, in 2024. Das heißt, alle, die getrennt sind, müssen da einfach neu berechnen. Ja? Es gibt ja die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Da kann man nachgucken, kann schauen, okay, wie viel verdiene ich, wo kann ich mich dann ungefähr einordnen. Und die Werte sind jetzt eben angehoben worden.
Okay, und das heißt, da gibt es jetzt auch keine pauschale Aussage, da kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, ihr kriegt 50 Euro mehr, sondern
Nee.
das ist tatsächlich auf individueller Ebene. Können wir
Ganz genau.
die Tabelle in die Shownotes packen? Geht das?
Bestimmt können wir da einen Link zu in die Shownotes packen.
Okay. Gut, dann haben wir die vierte Änderung mittlerweile schon. Und zwar geht es um die Versicherung.
Ganz genau. Es gab ja während Corona zusätzliche Kindkranktage, 30 an der Zahl. Und das ist jetzt wieder zurückgekommen auf die, ich glaube, früher waren es mal 7, gell? Dann wurde das auf 10 erhöht. Und die 10 sind eben die reguläre Zahl jetzt zuletzt gewesen. Und das wurde jetzt erhöht auf 15 Tage, Kindkranktage pro Kalenderjahr pro Kind, die man pro Elternteil nehmen kann. Ja, also wir beide hätten jetzt quasi zusammen 30 Tage im Jahr. Nee, wir hätten 60, weil wir ja zwei Kinder haben, zusammen. Und in diesen Tagen ist es eben so, dass man da 90% des Nettolohnes von der Krankenkasse ersetzt bekommt. Das heißt, ich meine, viele Arbeitgeber machen es ja auch so, dass sie sowieso auch bei Kindkranktagen das volle Gehalt zahlen, aber sie müssen das nicht machen, sondern sie können das dann bei Kindkranktagen entsprechend reduzieren und dann zahlt das die Krankenkasse bis zu 90%. Und das war eben bislang auf 10 Tage gedeckelt, ist jetzt auf 15 Tage erhöht worden. Ich persönlich finde es immer noch viel zu wenig. Weil ganz ehrlich, ein Kind richtet sich nicht danach, habe ich noch Kindkranktage übrig oder nicht. Ich meine, ich
Ja, vor allen
verstehe,
Dingen
dass es für
15,
die.
15 Kindkranktage, ne? Das sind 2 Wochen plus ein Tag im Jahr, die das Kind krank sein darf. Alle, die jetzt schon Eltern sind und gerade Kinder haben, die irgendwie in eine Betreuung gehen, sagen wir mal zwischen 1 und 8 Jahre, die wissen einfach, dass Kinder mehr als 15 Tage im Jahr krank sind.
Ja, und die Sache ist ja auch, dass das am Ende ja nur wieder dazu führt, dass sich Eltern einfach selbst krank schreiben lassen, beziehungsweise krank melden. Ja, also es ist ja nicht so, dass die wegen der Kindkranktage, wenn die aufgebraucht sind, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich halt trotzdem arbeiten, sondern dann
Ja,
finden
was ist
sich
denn die
andere Lösungen.
Alternative, ne? Also entweder bleibe ich zu Hause und kriege mein Gehalt gekürzt. Das heißt, es trifft mal wieder gerade die Familien, die sowieso sehr wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Die können sich das überhaupt nicht leisten, dann zu sagen, ja, okay, ich verzichte auf einen Tag Gehalt. Und also das heißt, das treibt einfach die Schere auseinander. Und ich finde, es gibt ja auch keine Erwachsenenkranktage. Also ich bin ja auch nicht dazu. Also als Erwachsener ist es ja auch so, wenn ich krank bin, bin ich krank. So, und wenn
Ja,
ich
es sei,
länger
du
als
hast nur
30
die.
Tage, wenn ich länger als 30
Genau.
Tage am Stück krank bin oder länger als 6 Wochen am Stück krank bin, so, dann greifen andere Regelungen, ne? Dann wird quasi die Kosten über andere Stellen übernommen und so weiter, dann gibt es dann eine andere Sache. Aber wenn ich nach 59 Tagen einen Arbeitstag habe oder 2 Arbeitstage habe, dann fällt die Zählweise wieder von vorne an. So, und ich kann ja auch als Erwachsener jetzt nicht sagen, okay, ich darf nur 15 Tage im Jahr mich krank melden, obwohl ich jetzt meinetwegen 25 Tage im Jahr wirklich krank bin. Das heißt, 9 Tage schleppe ich mich dann damit auf die Arbeit.
Und
So.
stecke alle anderen an.
Genau, stecke alle anderen an. Und die Alternative ist jetzt quasi hier zu sagen, wenn ich 15 Kinderkranktage habe, ab dem 16. Tag nehme ich mein Kind, was dann meinetwegen Fieber hat, kotzt, die Scheißerei hat oder was auch immer, mit auf die Arbeit und stecke einfach alle anderen an. Weil das ist die Alternative. Ich kann ja nicht zu Hause bleiben, weil ich gegebenenfalls auf das Geld angewiesen bin. Und ich kann aber auch das Kind, was meinetwegen 4 Jahre alt ist, auch nicht alleine zu Hause lassen. Das heißt, es muss mit auf die Arbeit kommen und darf dann da einmal im Großraumbüro alle anstecken. Na, herzlichen
Ja.
Glückwunsch.
Ja, es ist total, ja, es ist ein totaler Zwiespalt, weil ich meine, ich verstehe auch, dass es für die Wirtschaft natürlich scheiße ist, gell? Wenn Eltern da ständig ausfallen,
Aber sie
und
fallen doch
das.
so oder so aus.
Ja, natürlich. Aber ich finde halt, also weißt du, ich finde es klar, dass es ist blöd für die Arbeitgeber, wenn sie das bezahlen müssen und so weiter, aber es wird ja sowieso von der Krankenkasse dann am Ende getragen. Und es ist, glaube ich, was wir uns einfach als Gesellschaft überlegen müssen, dass wir das tragen müssen. Ja?
Und es ist auch einfach viel zu kurz gedacht.
Ja.
Es, also zu sagen, meinetwegen ist der wirtschaftliche Impact auf kurze Zeit ein bisschen höher, wenn jetzt quasi Kinderkranktage nicht mehr auf 15 gedeckelt sind, sondern einfach, wenn das Kind krank ist, dann darf man zu Hause bleiben. So, und dann gibt das einfach auch über eine Krankschreibung, über die Kinderärztin und fertig. So, kann man ja dieselben Regeln
Ja,
ansetzen wie
wobei
bei
ich das
Erwachsenen.
finde, das finde ich auch wieder so lächerlich, gell? Dass man da bei Kinderkranktagen eine Krankschreibung braucht. Ganz ehrlich, wie oft sind denn unsere Kinder krank und wie oft sind wir beim Arzt? Wir gehen total selten zum Arzt. Allein schon, weil es so voll ist dort und weil man dann sich noch weitere Krankheiten holt. Und
Ja, aber
ja,
das verstehe
also.
ich schon. Ne? Also, dass man da einen Nachweis braucht, ne?
Ja.
So meinetwegen, da kann ich mich mit arrangieren. Das ist schon in Ordnung. Aber so, also wie gesagt, die Alternative ist einfach, dass das Kind mit auf die Arbeit kommt und dort alle ansteckt und dann halt 10 weitere Menschen
Ja.
für eine Woche mehr ausfallen. Und wenn man das jetzt, also wenn man das tatsächlich einfach mal so leben würde, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, ist, glaube ich, der Schaden, den das Unternehmen erleidet durch die Krankheitswelle bei den MitarbeiterInnen einfach viel, viel größer, als wenn die eine Person mit ihrem kranken Kind zu Hause bleibt und dafür den Lohnausgleich kriegt.
Ja.
Also.
Ich bin voll bei dir, aber ich bin nur die Überbringerin der Fakten. Es sind jetzt
Ja,
15 Tage.
aber ich finde, es lohnt sich an der Stelle, das auch einfach mal einzuordnen.
Und was ist eigentlich bei uns als Selbstständige, Mike? Was machen wir eigentlich, wenn unsere Kinder krank sind? Unser Business leidet einfach dann, gell?
Ja.
Kannst mir das nächste Mal meine Krankschreibung bringen, wenn unser Kind krank ist? Dann.
Naja, aber wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal angestellt sind bei unserem Unternehmen, dürfte es doch wieder anders sein, oder?
Nee, weil wir uns als Selbstständige eingestuft haben. Das ist ja als Geschäftsführer kannst du ja
Ja,
entscheiden, ob du dich
aber
als.
würden wir uns als Angestellte einordnen, dann wäre das anders. Dann hätten wir ja auch diese Regelung.
Genau. Aber wir haben uns ja als Selbstständige eingeordnet und von daher schneiden wir uns dann einfach ins eigene Fleisch. Aber da wir keine Beiträge zahlen über unsere Selbstständigkeit, gibt es natürlich da auch nichts, was die Krankenkasse ersetzen würde. Ja?
Okay. Gehen wir weiter. Der Mindestlohn steigt.
Genau, der Mindestlohn steigt auf 12,41 €. Das ist ein riesiger Anstieg tatsächlich. Und die Minijobgrenze wird dann auch erhöht auf 538 €. Ich habe schon wieder vergessen, wo sie vorher war. 500 irgendwas? 500.
520, glaube ich.
520, gell? Ja, also die steigt um 18 €, weil das quasi hochgerechnet wird. Also damit man weiterhin dieselbe Stundenanzahl im Minijob arbeiten könnte, weil man da ja auch einen Mindestlohn kriegt. Das ist ganz schön. Das ist vor allem auch schön für diejenigen, die die Elternschaft noch vor sich haben. Wir haben ja immer mal wieder das Thema, wie kann man Elterngeld erhöhen? Und eine Möglichkeit ist ja, dass man neben dem Hauptjob noch einen Minijob hat, um einfach ein höheres Einkommen zu haben vor der Geburt. Und da kann man jetzt eben 18 € mehr verdienen und damit dann auch später etwas mehr Elterngeld bekommen. Es ist natürlich auf geringem Niveau, aber immerhin. Und ja. Wer also denkt, ich bekomme keine 12,41 €, bitte checkt das, rechnet es nach und im Zweifel moniert es. Aber ich hoffe, dass möglichst viele Menschen deutlich mehr bekommen als 12,41 €.
Genau, so, und wer jetzt Bürgergeld bezieht, kriegt auch mehr Geld.
Genau, das ist die sechste Änderung. Bürgergeldbezieher erhalten ab diesem Jahr circa 12% mehr. Auch da kann ich jetzt keine genaue Zahl sagen, sondern das kommt immer wieder auf, wird ja auch individuell berechnet, wie hoch das ist, gell? Aber
Ja,
im
also
Schnitt
da ist es
sind es
tatsächlich ja so,
12%.
dass sich diese 12% aus den 6% Inflation dieses Jahr und die fortgeschriebene Inflation von 6% im nächsten Jahr, also 2024, zusammensetzt. Ne, weil das
Also ich muss
Bürgergeld.
sagen, diese Bürgergelderhöhung, die ist ja politisch, wird die ja viel diskutiert oder wurde viel diskutiert. Jetzt ist eigentlich, jetzt wo es durch ist, interessiert es keinen mehr, gell? Aber das ist was, das ärgert mich auch richtig. Es ist nicht so, dass ich das den Bürgergeldempfängern nicht gönne. Die können das ruhig haben. Aber es ärgert mich richtig krass in Bezug aufs Elterngeld. Weißt du, dass da eine Inflationsfortschreibung stattfindet und beim Elterngeld einfach nichts seit 2007. Es kotzt mich so an. Ja, ich kann das nicht verstehen. Weil man muss sich wirklich überlegen, ob es als Eltern nicht sinnvoller ist, irgendwie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu können und Bürgergeld zu beziehen, anstelle von Elterngeld in gewissen
Ja, vor allem, weil das
Einkommensklassen.
Elterngeld halt weiterhin auf 300 € im Mindestsatz ist. Also das finde ich
Genau.
halt die größte Unverschämtheit, dass die 300 € ist einfach unfassbar lächerlich.
Genau, also ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, wir haben klamme Kassen und so weiter, wir müssen 1.800 € als Maximalding. Okay, die Leute, die das bekommen, haben wirklich die Möglichkeit, wenn sie rechtzeitig Bescheid wissen und so, was zurückzulegen. Ja? Aber wer 300 € Mindestsatz kriegt, ey, ganz ehrlich, was soll man denn von 300 € machen?
Nix, du kannst, also man
Man
muss
kann
das
es
ja
doch nicht
einfach
mal
nur
die
mal.
Lebensmittel bezahlen für einen.
Ja, also wir sind jetzt zu viert, ne? So, jetzt gehen wir mal ein Jahr, 2 Jahre zurück. So, der Kleine ist jetzt gerade auf die Welt gekommen. Wir haben zu viert Lebensmittelausgaben von damals 380 bis 400 € gehabt.
Ja.
So, das kannst du vom Elterngeld nicht bezahlen. Da habe ich keinen Strom, da habe ich noch nichts gekocht, da habe ich noch kein Dach über dem Kopf, da habe ich den Kühlschrank noch nicht finanziert, nichts. So,
Ja.
und ich habe schon kein Geld mehr übrig, um die Familie mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und das bei 300 €. Also ich finde es nach wie vor es ist einfach menschenunwürdig. So.
Ja, und es treibt einfach die Menschen in die Abhängigkeit. Das ärgert mich so sehr, ja, weil es ist einfach, wenn jemand 300 € bekommt, dann natürlich brauchst du dann noch andere Dinge. Also entweder brauchst du eine Abhängigkeit vom Staat, weil du dann zusätzliche Leistungen bekommen musst, gell? Also Wohngeld, Kinderzuschlag und Co., was ja auch wieder die Gesamtgesellschaft kostet. Also entweder bist du abhängig vom Staat oder du bist abhängig von deinem Partner. Und ich sage ganz bewusst Partner, weil es sind ja die Frauen, die 300 € bekommen. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich kaum Männer. Ich gucke mal in die Statistik. Das möchte ich mal mir nochmal genauer angucken. Wir machen ja am Dienstag, vielleicht erzähle ich das an der Stelle, machen wir also morgen unser Webinar wieder rund um Elternzeit, Planung und Co. Und da bringen wir ganz viele Statistiken zu Elternzeit und Elterngeld mit. Vielleicht finde ich da ja rechtzeitig für morgen noch die Zahl, wie viele Männer eigentlich 300 € Mindestsatz bekommen im Vergleich zu wie vielen Frauen. Ich bin mir so sicher, dass es fast nur Frauen sind, die 300 € bekommen und Männer, wenn sie Elterngeld beziehen, viel mehr.
Ja, ich würde auch behaupten, das wäre ein zweistelliger Faktor.
Ja.
Ja.
Ja, und ich meine, dann war, hast du es halt, gell? Also die Frau kann sich dann aussuchen, bin ich abhängig vom Staat, bin ich abhängig vom Partner? Ich bin auf jeden Fall abhängig, wenn ich in der Situation bin. Und weißt du, die Frauen machen das doch nicht. Also, weiß nicht, niemand steht da und sagt, ich krieg gerade ein Kind, weil dann kriege ich 300 € Elterngeld, Elterngeld und vielleicht noch 250 € Kindergeld. Toll. Also, das, ja.
Ja. Genau, ansonsten bei der Bürgergelderhöhung bin ich da voll d'accord, dass das hier um diese 12% angepasst wird. Verstehe da die politische Diskussion auch nicht, auch dass hier so ein komischer Andreas bei uns drunter geschrieben hat, dass es ein Schlag ins Gesicht für alle Fleißigen ist. Sehe ich überhaupt nicht so. So, ne? Man kann aus unterschiedlichsten Gründen in diese Bredouille gelangen und wenn dem so ist, dann sollte die Lebensgrundlage da auch vorhanden sein, um da weiterzukommen.
Ja, also
Ja.
weißt du, ich finde schon, man kann nicht einfach Bürgergeld verteilen, ohne zu gucken, warum die Leute in der Situation sind. Ich finde, es ist schon wichtig, dass wir als Staat da auch Unterstützungsmöglichkeiten bieten, wieder entweder in Arbeit zu kommen oder sich zu qualifizieren oder eben, wenn man jetzt aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel in so einer Situation ist, da eben geholfen zu bekommen. Also ich finde, da müssen wir uns einfach gegenseitig helfen und unterstützen. Und schon auch darauf hinwirken, dass die Menschen eben wieder arbeiten, ja, und rauskommen aus dem Bürgergeldbezug. Also es darf halt, aber ich glaube, man müsste eher an der anderen Stelle schrauben, an dem Mindestlohn und an generell den Einkommenshöhen, dass es quasi wirklich attraktiv ist zu arbeiten, weißt du? Also ich finde, der Unterschied zwischen Bürgergeld und den Geringverdienenden ist ja oft schon echt sehr gering. Es gibt ja viele Beispielkalkulationen von Leuten, die sagen, lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Soll ich nicht einfach Bürgergeld beziehen? Und das ist schon schwierig, dass das eine Entwicklung ist, aber da sollte man eben nicht am Bürgergeld kürzen und sagen, nee, die 12% sind zu viel, sondern man sollte sich mal anschauen, ist die Arbeit nicht gerechtfertigt entlohnt, sondern müsste die nicht viel höher entlohnt werden? Oder wie siehst du das?
Ja,
Hast
also
du mir
genau,
zugehört?
die niedrigste Arbeit, die vorhanden ist, die ist halt einfach zu schlecht belohnt oder zu schlecht entlohnt. So, und das, ja, also wir müssen uns eigentlich als so reiche Gesellschaft darüber Gedanken machen, was ist quasi das Minimum, was Menschen zum Leben haben sollten. Und ich finde, da sind wir auf verschiedenen Ebenen zu niedrig eingestellt. So, und auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich so, wenn wir jetzt über wirklich hohe Vermögen reden, dass da auch kein Riegel davor geschoben wird. So,
Ja.
da rede ich jetzt auch nicht darüber, dass jemand irgendwie 2 Millionen oder 5 Millionen angehäuft hat oder so. Aber wir haben genügend Leute, die irgendwie einen zweistelligen, mittleren, hohen, höheren Millionenbetrag im Privatbesitz haben. Und da ist einfach die Frage, ob das so wirklich notwendig ist.
Ja. Aber wir schweifen ab. Ich würde sagen, wir kommen zu den News der Woche, oder? Weil es hat sich was getan, worüber wir unbedingt sprechen möchten. Und
Genau,
zwar,
das die einen nehmen es dazu und die anderen nehmen es wieder weg.
genau, es geht um die Familienstartzeit, die unsere Regierung ja immer noch nicht auf den Weg gebracht hat, obwohl es für 2024 angekündigt war. Ich glaube nicht dran, dass das 2024 kommt. Und wenn, dann wahrscheinlich im Dezember oder so. Also die Familienstartzeit ist. Vielleicht, um das ganz kurz zu erklären, da geht es darum, dass laut EU-Richtlinie dem zweiten Elternteil nach der Geburt 10 Tage zur Verfügung stehen sollen, die bei voller Bezahlung derjenige zu Hause bleiben kann. Also quasi ähnlich wie der Mutterschutz, der ja 8 Wochen ist bei uns, der soll laut der EU-Vorgabe 10 Tage für den zweiten Elternteil sein, sodass derjenige 2 Wochen oder diejenige 2 Wochen zu Hause bleiben kann. Und damit eben auch die Mutter und die neue Familienphase und so weiter adäquat unterstützen kann. Ja, Deutschland hat diese Familienstartzeit nicht umgesetzt und jetzt geht's los, dass Unternehmen anfangen, das umzusetzen und auch noch auszuweiten. Wir haben letztes Jahr schon mal über SAP erzählt. Die haben gesagt, sie machen 6 Wochen bezahlte Freistellung für den zweiten Elternteil ab 2024. Und jetzt kam die News, sie rudern zurück. Sie machen es nicht. Und sie begründen es damit, dass sie damit gerechnet haben, dass Deutschland, also dass die Regierung, dass diese 10 Tage umsetzt und sie dann quasi das nur aufstocken auf die 6 Wochen. Aber da das jetzt nicht kommt, ziehen sie es auch komplett zurück. Das ist der Fail der Woche, würde ich sagen.
Ja, also da muss ich sagen, bin ich richtig krass enttäuscht. Es ist mega lächerlich, diese Begründung.
Vor allem, sie haben sich so gefeiert dafür, gell? Das war so eine Marketingkampagne letztes Jahr. Und also würde ich jetzt zum Beispiel dort arbeiten, ja? Als Eltern würde ich mir richtig verarscht vorkommen oder als werdende Eltern. Stell dir mal vor, du hast es im Sommer mitbekommen, warst da vielleicht gerade in einem Bewerbungsprozess, hast in Bewerbungsgesprächen von diesem Benefit erzählt bekommen. Und jetzt ist vielleicht deine Frau schwanger und du hast dich schon darauf eingestellt, dass du dann da die 6 Wochen mit zu Hause sein kannst. Und musst jetzt feststellen, ja, geht doch nicht. Die haben mir was erzählt, was sie jetzt nicht umsetzen. Also da ist doch jegliches Vertrauen in den Arbeitgeber verloren.
Ja, also komplett. Ich finde, man muss sagen, jetzt so in der Nachbesicht war das einfach ein PR-Stunt von SAP und ist komplett rückwärtsgewandt. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass das hier Family-Friendly-Washing, weiß nicht, was man da für einen Begriff für nehmen kann. Aber da wurde versucht, sich quasi reinzuwaschen, als familienfreundlich darzustellen, nur um dann ein paar Monate später zu sagen, wir sind leider doch konservativ, rückwärtsgewandt und wir ziehen da nicht mit. Also ich find's sehr peinlich und muss sagen, da hat sich SAP definitiv einen Bärendienst erwiesen. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sie es tatsächlich auch bei ihren MitarbeiterInnen spüren, dass aufgrund dieser Meldung werdende Eltern oder die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, die quasi noch 2-3 Jahre Zeit haben, um sich umzuorientieren und da jetzt nicht so finanziell von abhängig sind, tatsächlich den Rücken kehren und sie da Young Talent etwas verlieren. Weil ich find's echt schrecklich.
Ja. Finde ich auch. Katastrophe. Aber es gibt auch gute News. Denn im selben Zuge oder einige Tage später hat Henkel verkündet, dass sie eine 8-wöchige Familienstartzeit einführen werden. Und zwar weltweit. Also nicht nur in Deutschland, sondern alle, ich weiß gar nicht wie viele tausend Mitarbeiter, ich habe irgendwie 50.000 im Kopf. Also weltweit alle Mitarbeitenden haben die Option auf diese 8 Wochen in Zukunft. Hm. Und so wie ich es jetzt verstehe, wollen sie da das Elterngeld aufstocken, je nachdem, wie viel es halt gibt in der jeweiligen Region. Ja? Ich verstehe da jetzt noch nicht so ganz, wie das praktisch umgesetzt wird, weil man darf ja jetzt zum Beispiel in Deutschland ab 1.4. nicht mehr parallel Basiselterngeld beziehen. Und da frage ich mich jetzt, wenn jetzt die Mutter im Mutterschutz ist und der Vater die ersten 8 Wochen gleichzeitig quasi mit zu Hause sein wollen würde, und da diese 8 Wochen nutzen möchte. Also man kann sie wohl frei nutzen, wann man möchte. Man muss nicht am Anfang direkt. Aber wenn er das jetzt da machen würde, dann würde er Basiselterngeld beziehen und würde das im ersten Monat tun. Aber im zweiten Monat kann er ja nicht. Da würde er jetzt Elterngeld plus beziehen. Stocken sie dann auch aufs volle Gehalt auf? Wenn er gar nichts beziehen würde, wenn er einfach sagt, ich bin einfach so zu Hause, bezahlen sie ihm dann sein komplettes Gehalt und er kann danach einfach noch 2 Monate Basiselterngeld irgendwann nehmen. Also die Umsetzung verstehe ich noch nicht ganz, aber vielleicht ist das auch von außen nicht so einsehbar oder sie wissen es selbst noch nicht genau.
Ja, da bin ich gespannt, ob es da in Zukunft jetzt oder nächsten Wochen einfach noch konkretere Meldungen gibt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich das letztes Jahr überlegt haben und diese neuen Regelungen halt auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Genau, wie sie das tatsächlich umsetzen. Ne? Und es kann ja auch nicht das Basiselterngeld aufgestockt werden, weil das würde ja zu Kürzungen führen, sondern es muss ja eigentlich Elterngeld plus in irgendeiner Form aufgestockt werden, bis zu einem bestimmten Bereich.
Genau, also sie müssten es ja irgendwie auch als Bonus zahlen oder irgendwas, damit das nicht damit angerechnet wird. Also die Umsetzung ist spannend, aber ich finde es trotzdem toll, dass sie das machen. Und
eigentlich müsste es im Nachgang bezahlt werden. Also
Ja,
eigentlich
oder
müssten
halt
sie.
vorher, gell? Oder also, ich meine, ich habe ja zum Beispiel von meinem Arbeitgeber einen Babybonus bekommen. Ich habe 1.000 € bekommen nach der Geburt und das wurde als Bonuszahlung gemacht. Und somit hat es keinen Effekt aufs Elterngeld. Ich weiß noch genau, dass das mein Arbeitgeber damals, als sie das eingeführt haben, diskutiert haben und sich überlegt haben, wie können wir das machen, damit die Eltern wirklich davon profitieren. Also es geht ja schon, aber ja, man muss dann sich halt schon mit der Thematik befassen. Aber ich meine, Henkel ist so ein riesiges Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Ich hoffe, sie haben das besser geplant als SAP. Aber ich finde es trotzdem toll, dass diese Nachricht kam. Und was mich vor allem besonders gefreut hat, ich habe auf LinkedIn was verfolgt. Da hat jemand eben den Artikel dazu gepostet und dann haben ganz viele Unternehmen drunter geschrieben oder Menschen, die bei Unternehmen arbeiten, was es bei ihnen so gibt. Ja, also das ist eben, ich meine, Henkel hat natürlich eine große Reichweite. Ich meine, das ist ein DAX-Unternehmen. Die machen damit natürlich auch Publicity und Employer Branding und Co. Aber es haben dann relativ, also ich habe jetzt 4 oder 5 kleinere Unternehmen gefunden, ohne groß zu suchen, die ähnliche Sachen anbieten. Also zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass Novartis alle Eltern 14 Wochen voll bezahlten Parental Leave bekommen. Das finde ich auch gut. Also da geht es quasi, Mutter und Vater werden da angesprochen. Der Mutterschutz sind ja auch nur 8 Wochen, ja? Also da stocken sie quasi auch für die Mütter auf. Dann waren das aber auch ein paar kleinere Unternehmen wie die Zolldeklaration Haarlauenroth GmbH, die zum Beispiel sagen, dass sie die Familienstartzeit grundsätzlich umsetzen, also diese 10 Tage geben, auch wenn das Gesetz noch nicht da ist. Ich meine, immerhin, gell? Und dann habe ich noch ein Unternehmen gefunden, das sich nennt DSAG. Die machen 4 Wochen Familienzeit, die sie anbieten. Ich erzähle dir jetzt einfach alle, weil ich finde,
Ja, ich find auch, wer das
Das muss einfach
Angebot hat, der
genannt
bekommt.
werden, ja, wer
Ja.
diese Vorreiterarbeitgeber sind. Dann ist da noch Ferring Pharmaceuticals, also ein Medikamentenhersteller, weiß gar nicht genau, was die genau machen, Medizinprodukte. Und die bieten bis zu 26 Wochen bezahlte Freistellung. Ich weiß für die Eltern. Ich weiß jetzt aber auch nicht, warum bis zu 26 Wochen. So die Details konnte ich nicht finden, was da quasi die Bedingungen sind.
Naja,
Aber
es kann ja auch sein, dass sich jemand jetzt dafür entscheidet, einfach nur 16 Wochen zu nehmen.
ja,
Also.
genau, oder dass es da irgendwie, wie gesagt, auch bestimmte Bedingungen gibt. Vielleicht muss man eine bestimmte Zeit schon da sein oder weiß es nicht. Ja?
Ja.
Aber ja, also es gibt diese Unternehmen, die anders als SAP das nicht nur ankündigen, sondern das tatsächlich machen. Und das finde ich richtig toll. Und ich hoffe, dass Henkel da jetzt wirklich ein Startpunkt ist, weil, weißt du, wenn ein DAX-Unternehmen das macht, wenn weitere nachziehen, dann wird der Druck auf die Politik ja auch erhöht. Weil solche Unternehmen haben ja, also die kleinen, die ich jetzt gerade genannt habe, so toll das ist, aber die können nicht so einen Druck auf die Politik ausüben, wie das die Großen können. Und wenn die nämlich alle sagen, wir machen das und wir möchten aber bitte, dass das jetzt mal staatlich umgesetzt wird und wir da auch einen Support bekommen als Arbeitgeber, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, dass das irgendwann mal kommt.
Ja, also an der Stelle, wenn ihr auch jemanden, einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin kennt, die so ein Benefit quasi hat, diesen Aspekt der
Schreibt uns
Familienfreundlichkeit
gerne.
ausleuchtet, dann schreibt uns gern. Ich würde sagen, wir stellen einfach mal eine Liste zusammen. Marielle, du speicherst das ab und wir werden uns mal vielleicht noch ein, zwei, drei weitere Kriterien überlegen, wie man denn Familienfreundlichkeit so von außen feststellen kann.
Du meinst quasi elternzeitfreundliche Arbeitgeber.
Ja, oder familienfreundliche Arbeitgeber.
Ja.
Ja, ich glaube, das wäre ganz interessant. So, Marielle, dann wollte ich mit dir noch über den Equal Care Day sprechen, weil der ist ja gar nicht mehr so lange hin. Der findet am 29. Februar statt und du hast ja da auch was geplant.
Ja, und warum willst du darüber jetzt mit mir sprechen, wo ich völlig unvorbereitet bin?
Ja, ach Quatsch, unvorbereitet. Du arbeitest da dran, Tag und Nacht mehr oder minder. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du hier in Hanau geplant?
Ja, ich bin ja in Hanau bei den Wirtschaftsjunioren und wir haben uns überlegt, dass wir an diesem Tag auch ein Event machen möchten, um auf den Tag aufmerksam zu machen. Und da geht es uns nicht nur um Kinderbetreuung, sondern auch um Pflege für Angehörige und Co., weil Care-Arbeit ist ja viel mehr als nur Kinderbetreuung. Und wir werden eine Abendveranstaltung machen mit einer tollen Keynote von der Birgit Happel, die wir ja auch ganz gut kennen, die ja letztes Jahr auch ein tolles Buch veröffentlicht hat. Dann wird es ein World-Café-Format geben, um ein paar Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Wie kann man denn Menschen, die sehr viel Care-Arbeit leisten und da entsprechend belastet sind, wie kann man die unterstützen? Aus Arbeitgebersicht, aber auch einfach aus KollegInnensicht zum Beispiel, aus FreundInnensicht. Und dann werden wir noch eine Panel-Diskussion haben. Also das wird ein voller Abend und ich freue mich total. Ich bin wirklich, wie du gesagt hast, sehr viel noch am Organisieren. Man muss nicht bei den Wirtschaftsjunioren sein, um da zu sein. Man muss einfach nur aus dem Raum Hanau, Frankfurt, Offenbach,
Also wer hier
Aschaffenburg.
bei uns in der Nähe wohnt, der kann quasi da hinkommen und kann
Genau.
sich das Ganze mit angucken.
Kostet nichts, man kann sich anmelden und einfach da sein und
Genau.
mitdiskutieren, mitmachen.
Ja, und für alle anderen, die Equal Care sich da informieren wollen oder sich dazu austauschen wollen und so weiter, es gibt die Initiative zu Equal Care und die haben am 29. Februar auch den Equal Care Day. Die haben das ja ins Leben gerufen und die haben ein großes hybride Veranstaltungskonzept, wo man von ganz, also von überall her quasi dann teilnehmen kann. Das ist nicht kostenlos, sondern die brauchen ein bisschen Geld, um diese riesige Veranstaltung zu finanzieren. Aber da würde ich sagen, das Equal Care Day Festival 2024, das packen wir auch einfach mal mit in die Shownotes für alle, die jetzt nicht zu Marielles Veranstaltung kommen können,
Genau.
um sich da einfach mal ein bisschen zu informieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache.
Ja, so sieht's aus.
So.
Hast du noch andere Themen, mit denen du mich überraschen willst? Oder können wir diese Podcast-Folge beschließen?
Andere Themen. Naja, ich
Ah,
habe
mir fällt
ja.
doch noch was ein.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass morgen das Webinar ist, für alle werdenden Eltern oder die, die einen Kinderwunsch haben. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, dass die Woche darauf am 30.01. mittags ein weiterer Vortrag von uns mittags ist. Jetzt habe ich dreimal mittags gesagt. Also es ist mittags um 13 Uhr.
Wann ist das nochmal genau?
Mittags am
Mittags, ja.
30.01. um 13 Uhr. Ja, das ist mittags. Mittagessen. Wir haben es auch Lunch and Learn genannt, by the way. Das ist für all diejenigen, die in einer personalverantwortlichen Rolle sind, UnternehmerInnen sind, ja, Arbeitgeber im weitesten Sinne. Und da wollen wir über familienfreundliche Maßnahmen sprechen. Also wir sprechen nochmal darüber, was sind denn die Elterngeldänderungen ab 1.4.? Warum betrifft euch das als Arbeitgeber? Und wie könnt ihr eure Mitarbeitenden unterstützen? Wir haben ja heute schon über die Familienstartzeit geredet. Wenn es nicht ganz so weit gehen soll, dann gerne in dieses Webinar kommen. Auch dafür ist der Link in den Shownotes. Und ja, ansonsten könnt ihr es natürlich auch euren Personalabteilungen weitergeben. Also da freuen wir uns auch sehr. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal eine Inspiration für eure Arbeitgeber liefern, dann leitet gerne den Link weiter. Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind.
Nur, das ist doch jetzt ein schöner Abschluss, Appell und damit würde ich sagen, beschließen wir dann auch diese Podcast-Folge. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder hier im BeziehungsInvestorInnen-Podcast. Bis dann.